Ja, mir ging gerade so durch den Kopf, welche Zumutungen der christliche Glaube für Menschen ist und enthält, die eigentlich nicht im Inside sind, sage ich mal, sondern was da passiert, wie soll man das alles verstehen? Eine Jungfrauengeburt zu Weihnachten und dann diese ganzen Ereignisse, dass die wundersamsten, wunderbarsten Sachen im Grunde genommen geschehen während des Lebens von Jesus, Wasser zu Wein und auf dem Wasser gehen und irgendwie voller Überraschungen, alles zum Staunen und zum Verwundern und dann diese Katastrophe, unerwartete Katastrophe zu Karfreitag. Und dann plötzlich ist wieder die Rede davon, nee, der lebt irgendwie. Ja, was denn nun eigentlich? Was ist denn eigentlich nun los? Ja, Gott ist voller Überraschungen. Und wir können uns dem Ganzen auch nur annähern und das überhaupt irgendwie verarbeiten und kapieren, wenn von Gott her nicht Hilfe käme, dann stünde ich auch total ratlos da und wüsste nicht, was soll ich damit anfangen. Ja, im falschen Film, Fragezeichen, was ist nun los? Ich möchte uns den Text für heute Morgen aus dem Lukas-Evangelium vor Augen halten. Er ist ein bisschen lang, zugegebenerweise, aber ein runder Textabschnitt, den wir insgesamt mal betrachten wollen. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern also, die das von Karfreitag erlebt hatten und dabei waren, reagieren nun und gingen an demselben Tage in ein Dorf, das von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt war. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten, die da passiert waren. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 Jünger versammelt, die bei ihnen waren. Und die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Ja, wenn man Karfreitag erlebt hat, wie sie es erlebt haben, als die Wahnsinnskatastrophe, die da sich ereignete. Sie waren noch wie betäubt und voller Angst. Was sollen wir sagen? Was sind die schlimmsten Formen der Gefühle, die man in solchen Augenblicken empfindet? Schockiert, traumatisiert, erschüttert, entsetzt, deprimiert, fassungslos. Alles war kaputt irgendwie. Total wirre im Kopf. Unfassbar alles, ohne Hoffnung. So haben die Jünger alle diesen Karfreitag erlebt. Sie konnten ja nicht Karfreitag in einer Weise erleben und dieser Dinge gedenken, wie wir das heute tun. Und wissen, ja, halt den Ball flach, in 3 Tagen ist Ostern. Da werden wir schon sehen, was die Realität ist und warum das passiert ist. Sie hatten ja auch, obwohl es ihnen mehrfach gesagt war und in der Schrift stand, kein Verständnis dafür. Und ich kann mir schon denken, dass mit heutigen Worten ausgedrückt man das Empfinden haben kann, ich bin hier im falschen Film. Irgendwas kann ich hier nun überhaupt nicht mehr raffen. Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden, das Grab ist leer, einige Frauen haben Engelserscheinungen gehabt. Das scheint diese beiden gar nicht irgendwie, das kommt da gar nicht an. Hallo, habt ihr gehört? Nee, das passt, geht nicht. Irgendwie geht alles durcheinander. Und in dieser Verfassung scheint, dass diese beiden, die hier unterwegs sind, alles gar nicht zu beeindrucken. Wir gehen jetzt nach Hause, sagen sie. Jetzt reicht's. Wir kapieren überhaupt nichts mehr. Die Nachrichten von dem auferstandenen Jesus erreichen zwar noch ihre Ohren, aber nicht mehr ihr Herz. Und wir hören manchmal Dinge, ich weiß auch nicht, sollen wir dazu sagen, nicht? Manchmal hören wir Dinge, die kommen aber nicht an. Und schon sind sie unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Mir ging durch den Kopf, geht's mir oder uns vielleicht manchmal auch irgendwie so ähnlich, dass wir irgendwie so deprimäßig und gar nicht vom Herzen her begriffen haben, Jesus lebt. Hallo! Und wir tapsen durch die Tage und sehen manchmal vieles so kritisch und so hoffnungslos und es geht uns so ähnlich wie ihnen. Schlägt unser Herz höher, wenn wir an Jesus denken? Ist da noch Feuer und Flamme oder haben wir geistliche Kreislaufprobleme? Der Blutdruck ist niedrig, der Puls ist schwach, mein Herz schlägt langsam und unregelmäßig. Geht es uns vielleicht manchmal wirklich so wie diesen beiden, die am Ostermorgen in Richtung Emmaus unterwegs waren? Die Osterbotschaft, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, erreicht bis jetzt die Ohren, aber auch wirklich unser Herz. Ich möchte dir was Tröstliches sagen, wenn du dich hier in diesen Bildern und Gedanken wiederfindest. Jesus, der Auferstandene, ging mit diesen beiden traurigen Gestalten nach Emmaus mit. Er ging ihnen nach. Er war bei ihnen. Und Jesus, der Auferstandene, geht auch jedem von uns nach, bis nach Hameln und bis an unseren Ort, wo wir zu Hause sind. Er geht uns nach. Er ist heute Morgen sogar ganz persönlich hier in unserer Mitte. Er ist da. Und wir machen es uns klar im Kopf. Ja, ja, wir wissen das, wo 2 oder 3 versammelt sind. Ja, ja, wissen wir. Aber das Feuer, die Kraft, die Dynamik, die eigentlich damit verbunden ist, die kommt nicht so richtig manchmal aus unseren Herzen und aus unseren Gedanken und aus allem, was wir darstellen und sind, heraus. Da ist irgendwas verschüttet vielleicht. Ganz persönlich ist Jesus auch heute Morgen hier und will allen helfen, damit die Herzen Feuer fangen und dass da etwas brennt und dass andere angesteckt werden. Und weil Jesus seinen Leuten nachgeht, kommt es in unserer Ostergeschichte dann auch zu einer wunderbaren Wende. Das bleibt ja nicht so traurig, sondern da drehen sich die Dinge quasi. Jesus ist der Arzt, der uns bei geistlichen Herzproblemen helfen kann. Ganz klar, toller Kardiologe ist da mit uns unterwegs. Und die Diagnose zeigt bei diesen beiden, die nach Emmaus wandern, zwei ganz unterschiedliche Herzenszustände. Vor der Herzbehandlung durch Jesus hatten die beiden ein erloschenes Herz. Da war nur noch ein glimmender Docht, so ganz bisschen irgendwie vorhanden. Und dann nach dem fachmännischen Eingriff stoßen wir bei ihnen auf ein brennendes Herz. Das ist das Tolle. Die Herzdiagnose, die Jesus bei seinen Freunden aus Emmaus stellt, ist deutlich. Was sagt er ihnen? O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was da geschrieben steht. Lassen wir uns nicht so gerne sagen, nicht? Ihr Jüngeren, wisst ihr, was ein Tor ist? Ja, ein Gartentor, ja? Nee, ihr Toren, das sind dumme Leute, die nicht gerafft haben, was Sache ist. Das Herz ist träge, der geistliche Puls schwach, sagt Jesus. Wie ein erlöschendes Herz quasi. Und ein erloschenes Herz ist eine große Not. Jüngerinnen und Jünger von Jesus laufen vor ihm davon, fliehen wieder zurück nach Emmaus. Es sind Christen, deren Herz nicht mehr Feuer und Flamme für Jesus ist. Warum? Wie kam das? Wenn wir mal bei diesem Bild eines krankhaften Zustandes bei diesen beiden bleiben wollen, wie kam es zu diesem erloschenen Herz? Da waren zunächst mal total enttäuschte Hoffnungen. Hoffnung ist etwas, das uns noch Kraft bringt, das uns Leben vermittelt, wo wir neue Motivation finden und wo wir Sinn und Ziel erkennen. Was sagen Sie, als Jesus ins Gespräch eingreift und fragt, was ist denn eigentlich los? Ja, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Ja, Hoffnung, die an Gottes Plänen vorbeigeht. Das kann uns auch passieren, dass unsere Hoffnungen auf ganz banale Dinge unseres alltäglichen Lebens vielleicht sich nicht erfüllen. Jedenfalls diese beiden sind in den Grundfesten ihres Glaubens erschüttert. Wie soll es weitergehen? Bei diesen beiden, die nach Emmaus unterwegs sind, bleibt die bange Frage, die jeder Christ vielleicht sich auch schon mal gestellt hat und die ganz schön nagend sein kann. War das alles vielleicht nur eine große Illusion, der wir nachgelaufen sind? Mir ist wohl bewusst, ich habe auch schon manchmal gefragt, Leute, denen ich vertrauen konnte und vertraut habe, sag mal, bin ich eigentlich noch richtig im Kopf? Stimmt das alles wirklich? Oder bin ich irgendwie auf dem Holzweg? Ist das alles nur ein Irrtum? Bin ich im falschen Film? Ja. Diesen Fragen wollen wir gar nicht ausweichen. Vor ein paar Tagen war ein ganz interessanter Fernsehbericht von diesem Professor Harald Lesch aus Terra X oder so ähnlich im Fernsehen. Und er beschäftigte sich auch mit Gott und gibt's Gott und alles dies und kam dann auf Blaise Pascal zu sprechen. Und der sagte, was wir im Ergebnis vielleicht auch kennen. Und wenn das alles, was wir predigen und sagen und tun, falsch ist, dann werden wir in den Sekunden und Minuten unseres Todes davon nichts mehr merken. Dann ist alles irgendwie vorbei und aus. Aber wenn es nicht falsch ist, treffen sich Atheist und Christ, wenn dein Himmel eine Fabel ist, Fragezeichen, und wenn die Hölle keine Fabel ist, also mal ganz sachlich gesehen, es ist klug zu glauben. Es ist sehr klug zu glauben. Was das geringere Übel ist, lässt sich ja leicht hier an diesen rhetorischen Fragen beantworten. Wir aber hofften, so sagen sie, dass er Israel erlösen würde. Ja, wir hoffen, dass Gott die Krankheit von mir nimmt. Aber ich kenne viele, die haben geglaubt und sind an Krebs gestorben. Und so. Also unsere Hoffnung ist auch nicht immer in Gottes Gedanken richtig verankert. Wir machen uns ja Wunschbilder von Hoffnungen. Und biblisch begründete Hoffnung, die sollen wir allerdings festhalten. Und darauf sollen wir uns manifestieren. Und das wirklich ganz klar auch versuchen durchzuhalten. Ich hoffte, dass ein Bewerbungsgespräch klappt. Ich hoffte, dass meine Ehe gut gelingt. Ich hoffte, dass unser Kinderwunsch endlich in Erfüllung geht. Ach ja, wir haben so viele Hoffnungen. Wo keine Verheißung hinter den Hoffnungen steht, da haben wir vielleicht auf dünnes Eis gebaut. Viele enttäuschte Hoffnungen gibt es. Enttäuschte Hoffnungen sind dann allerdings, das sehen wir bei unseren Emmaus-Kandidaten hier, wie Löschwasser für ein Herz, das für Jesus brennt. Enttäuschte Hoffnungen, also Enttäuschungen überhaupt, ein großes Thema auch für uns als Gläubige. Und dann eben auch so falsche Vorstellungen, die ein brennendes Herz ablöschen können. Und Jesus gibt ihnen dann Bibelunterricht und legt ihnen die Schriften aus. Und er erklärt ihnen alles. Und dann plötzlich, wenn man die Schrift insgesamt sieht und das alles vor Augen hat, was geschrieben steht, dann fügen sich die zunächst völlig unerklärbaren Mosaiksteinchen zu einem Gesamtbild, das total schlüssig wird und wo alles wieder passt. Wo Gott uns die Augen öffnet und das Herz öffnet, da erkennen wir seine Wahrheiten. Musste nicht der Christus sterben, ja, damit alle Worte Gottes aus den Propheten und den früheren Schriften in Erfüllung gehen? Doch, das war klar. Welche Auswirkungen hatte das, dass sie so enttäuscht waren und so falsche Vorstellungen hatten? Ja, sie waren in der falschen Richtung unterwegs. Die gingen von Jerusalem weg, dem Offenbarungsort Gottes, und wo Jesus dann sagt, bleibt in Jerusalem, bis ich euch sage, dass ihr dann später, wenn wir die Bibel kennen, wissen wir es, in alle Welt geschickt werden und so weiter. Aber bleibt erstmal in Jerusalem. Nee, was machen sie? Wir gehen raus. Ja, zu Hause ist ja toll, nicht? Wer ein Zuhause hat. Und ich wünsche jedem, dass er wirklich ein schönes Zuhause hat. Da geht man dann auch gerne hin, nicht? Ja, also sie sind aber in der falschen Richtung unterwegs und auch auf total unsicheren Beinen. Und wo wir solche massiven geistlichen Kreislaufprobleme haben, da gerät der ganze geistliche Organismus auch durcheinander. Und sie erzählen sich dann unterwegs zunächst mal Geschichten. Ja, das, ja, weißt du noch und so. Aber ja, ich kann es alles nicht einordnen. Falsche Schritte, unsichere Schritte, die hier folgen. Und in Jerusalem war nämlich gerade mit der Auferstehung Jesu der geistliche Frühling angebrochen. Und sie kehren dem den Rücken und gehen in die falsche Richtung, in ihr altes Leben. Leben so, als wäre Jesus wirklich tot. Ja, das gibt's. Du kannst Christ sein und hast längst aufgehört, mit einem lebendigen Herrn zu rechnen. Dein Alltag unterscheidet sich im Zweifel in nichts von dem Leben anderer Menschen. Und dann haben sie auch noch taube Ohren, nicht? Sie redeten miteinander und die Berichte der Frauen und das, was ihnen da gesagt wurde an dem Ostermorgen, war irgendwie taub. Übrigens, ich habe heute Morgen auch ein taubes Ohr. Passt gerade so schön. Aber bei ihnen waren beide, also die Herzensohren gewissermaßen. Das kam nicht an. Manchmal kann man Menschen etwas sagen, das kommt wirklich nicht an. Die haben taube Ohren. Sie hören, aber verstehen nichts. Kann vorkommen. Und so ist das hier. Sie redet miteinander von diesen Geschichten. Und wenn wir weiter nichts als Geschichten erzählen können, dann können wir aber nichts vom leeren Grab erzählen, nicht? Und von dem, was Ostern überhaupt dann, wo das die Initialzündung war. Und diese Nachrichten der Frauen lösen bei ihnen gar nichts aus. Die kommen nur im Kopf an, aber nicht im Herz. Ja, die Frauen, die reden viel. Ne? Naja. Oder? Naja. Ja, ich gebe auch nicht auf alles, was so geredet wird. Manchmal ist das auch das Anhören nicht wert. Und es wäre auch besser nicht gesagt, manches. Und glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht und was im Fernsehen kommt und was andere dir erzählen. Glaub nicht alles, sondern nimm die Bibel mal in die Hand. Ja. Also, bei ihnen kommt es aber nur im Kopf an und nicht im Herzen zunächst mal. Und dann haben sie auch noch schlechte Augen auf diesem falschen Weg. Jesus ist bei ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Ist ja auch putzig, ne? Ja, wir sind manchmal echt, ich jedenfalls, schwer vom Begriff, dass wir nicht gleich alles mitkriegen, was Gott tut. Ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus, der Auferstandene, ist mit den beiden unterwegs. Aber wer soll das auch erkennen, ne? Wer soll das verstehen? Dass dieser Begleiter Jesus sein könnte, ist völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und sie waren da unterwegs, eigentlich ein paar Jahre mit ihm gewesen. Und das, ja, aber trotzdem, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Ne? Das ist irgendwie so schwer zu verstehen. Mindestens 2 Stunden sind sie mit ihm hier unterwegs und hören auf seine Bibelauslegung, aber sie erkennen ihn nicht. Kaum fassbar. So sehr standen sie noch unter Schock und haben überhaupt keinen Durchblick. Ja, das kann sein, dass Jesus auch in unserem Leben neben uns steht und mit uns geht und er handelt und tut und irgendwie Dinge lenkt und er segnet und lässt uns viel gelingen, aber wir erkennen ihn nicht und sagen ganz blöd Glück gehabt oder irgendwie sowas. Stattdessen, dass wir in vielen Dingen einfach verstehen, Jesus ist bei uns. Und er hilft uns auch, wenn unsere Augen blind sind für seine Gegenwart. Auch dann ist er da. Also, bis hierhin war es der falsche Film, aber jetzt wird hier die Regie gewechselt. Dann laden sie ihn ein und sie sagen, als sie dort am Ziel eigentlich da, wo sie, dass sie angesteuert haben, sind, Jesus, der sie begleitet hat, er lässt ihr Herz jetzt und arbeitet daran und will es verändern. Er sagt ihnen nicht, wie wir das vielleicht heute sagen würden, jemand am Kragen packen und sagen, hallo, merkst du denn noch, wie blöd du bist und dass du auf dem falschen Weg unterwegs bist? Seid ihr noch zu retten, ihr Dösköppe? Habe ich euch nicht alles erzählt? Nee, so nicht. Nicht mit der Brechstange. Als sie dann nachher reflektieren, sagen sie, brannte nicht in uns unser Herz, als er mit uns redete, auf dem Weg, er redete, er ergreift die Initiative. Zunächst mal lässt er sie erzählen. Und dann wendet er das Gespräch und fragt zurück und erklärt ihnen die Schrift. Aber die Initiative, überhaupt, dass er bei ihnen ist und wie er sie auffängt, das ist für mich so begeisternd. Da ist so viel Weisheit und Liebe und Seelsorge zu erkennen, wie das alles funktioniert hat. Und wir sollen wissen, Jesus lässt seine Freunde nicht einfach weglaufen. Er macht sich auf den Weg, geht ihnen nach, begleitet sie. Er ist schon da, obwohl sie ihn noch gar nicht erkennen. Wie schön ist das? Und das sollen wir wissen. Jesus begleitet uns. Auch die mit einem erloschenen Herz. Er ergreift immer wieder die Initiative. Und dann seine Seelsorge, die er an ihnen übt. Er fragt nur kurz nach und dann erzählen sie ihm ihr ganzes Leid und das, was passiert ist. Die Auslegung der Schrift, alles das. Und so geht uns das auch, denke ich, beim Hören des Wortes Gottes, beim Bibellesen oder auch bei einer Predigt vielleicht, dass wir uns das von Jesus sagen lassen, was er uns sagen möchte. Zunächst sagt er mal, du bist ein Tor und dein Herz brennt nicht mehr. Und dann weckt er in uns eine tiefe Sehnsucht und eine ganz große und starke Erwartungshaltung. Wenn ich meine Bibel in die Hand nehme und die Erwartungshaltung habe, Jesus wird mir jetzt die Schrift öffnen. Ich sehe Buchstaben, aber sein Wort ist Geist und Leben und Kraft und Weisheit. Immer wenn du hier in den Gottesdienst kommst, dann sollte im tiefsten Herzen unser Wunsch sein, jetzt will Jesus mit mir reden. Und wenn wir schon nach dem dritten Satz einer Predigt sagen, ach, kenne ich schon die Geschichte, ja, davon und so, und das weiß ich auch alles und so, dann haben wir weitgehend taube Ohren. Ich habe das schon oft erlebt auch. Auch wo man manchmal irgendwie frustriert ist oder kaputt oder einfach irgendwie nicht gut drauf. Und die Bibel in die Hand nehme und lese, dann wird das Wort plötzlich mit dieser Haltung lebendig. Und dann kann es zu einem Rema werden. Und dann leuchtet das auf. Und dann gibt das eine Kraft und eine Stärke und ist irgendwie etwas, das mit Worten kaum zu erklären ist. Es kommt hier auf unsere innere Haltung an und ob wir das so suchen und haben möchten. Und eben mit dieser Einladung dann an Jesus, als sie Emmaus erreicht haben und sagen, Herr, bleib bei mir, bleib bei uns. Da nehmen sie Jesus gewissermaßen ganz bewusst in ihr Leben hinein. Sie holen ihn in ihre vier Wände und lassen ihn an ihrem Tisch Platz nehmen. Und das ist so wichtig, dass wir Jesus einladen. Er drängt sich nicht auf. Sie laden ihn ein und er nimmt diese Einladung an. Bleibe bei uns. Und das ist von so großer Bedeutung. Wenn wir wollen, dass Jesus bei uns ist und dass nichts mehr in unserem Leben ohne ihn läuft und auf welche Weise er dann bei uns ist, das werden wir dann merken. Wichtig ist überhaupt auch grundsätzlich das, was wir Bekehrung nennen, das ist ja eine Einladung an ihn. Herr, komm in mein Leben hinein. Nimm das weg, was mich hindert, in Gemeinschaft mit dir zu sein und was mein Leben kaputt macht und zerstört und die Sünde und alles das. Komm in mein Leben hinein. Das ist es, was für uns gewissermaßen den Durchbruch bringt. Und dann werden sie, indem Jesus das Brot nimmt und bricht und ihnen es gibt, ihre Augen geöffnet. Wenn Jesus bei uns wirklich in dieser Weise ist, dass wir echt Gemeinschaft mit ihm haben, am besten und tiefsten diese Gemeinschaft, da lässt sich er erkennen. Und dann beim Mahl des Herrn sind sie nicht mehr Gastgeber, sondern da ist er der Gastgeber und gibt ihnen und zeigt, wer er für uns sein kann und sein will. Welche großen Veränderungen sind dadurch geschehen, wenn Jesus mit uns unterwegs ist. Das brennende Herz und wird neu entfacht und der ganze geistliche Kreislauf der beiden Jünger neu belebt. In dieser Ostergeschichte von Kleopas und dem anderen Jünger nach Emmaus, dem Weg dorthin. Gott hat durch Propheten schon gesagt, Jesaja, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Über diese Verheißung war ich schon ganz oft ganz, ganz froh. Ganz, ganz froh. Du vielleicht auch. Wenn dein Herz erloschen ist und du noch auf dem Weg bist von Jerusalem nach Emmaus, dann nimmt dich der Auferstandene in die Seelsorge. Du darfst ihm dein ganzes Herz, deinen Unglauben, deine Enttäuschung, deine Traurigkeiten vor die Füße legen. Und er wird den glimmenden Docht deines Vertrauens auf ihn, des Vertrauens auf ihn, zur Flamme entfachen. Das hat Jesus mal später seinen Jüngern gesagt. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ein Feuer anzuzünden. Heute Morgen haben wir Bilder schon, habe ich schon Bilder gesehen vom Osterfeuer in Peine. Und vielleicht hier in der Umgebung sind ja auch allerhand Osterfeuer. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wo die Tradition von Osterfeuern herkommt. Auch egal, aber wir können es trotzdem, interessiert es mich. Ein Feuer zu entfachen, das wäre unser Wunsch, mein Wunsch heute Morgen. Herr, entzünde ein Feuer in mir. Und wir wissen ja, Feuer steckt auch andere an, nicht? Ja, das Feuer ist, verbreitet sich. Das ist manchmal kaum einzudämmen. Woher denn sonst sollte denn auf der ganzen Welt, wenn ich mir das vor Augen halte und in der ganzen Kirchengeschichte, es möglich sein, ohne Feuer, dass sich das Evangelium von Jesus über die ganze Welt verbreitet? Wie soll das denn sonst zu verstehen sein, als dass das Feuer Gottes, des Heiligen Geistes, sich einfach ausbreitet und nicht tötbar ist, weil Jesus auferstanden ist? Und dieses Feuer, das wünsche ich mir sehr und viele andere mit mir auch, dass das fällt nicht einfach vom Himmel irgendwie so, sondern da hat Gott ganz viele Fackelträger gewissermaßen, ganz viele im Einzelnen, die dann das große Feuer ausmachen. Und das soll in mir und in dir und in jedem brennen. Brennen, brannte nicht unser Herz. Ja, wenn ich mir das überlege in meiner Entwicklung, das hat unterschiedliche Stadien. Das ist nicht immer gleich. Aber manchmal wird es richtig heiß. Und manchmal ist die Kerze auch ganz klein. Ja, aber ich möchte, dass es immer brennt und lodert und für andere auch Feuer weitergibt. Und das will Jesus auch. Er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Das wollte ich mehr, als dass es schon brennen würde. Und auch in der Zeit, wo er sagte zu seinen Jüngern, wie lange muss ich euch noch ertragen? Oh Mann, ja, Herr, ertrage uns noch und erfülle uns mit Feuer von dir. Und wenn unser Herz bereits brennt für Jesus und du dich schon auf dem Weg von Emmaus nach Jerusalem befindest, dann will der Auferstandene, so wie bei diesen beiden, ganz nebenbei bemerkt, dich ganz neu in die Gemeinde hineinführen. Die sind schnurstracks in die Gemeinde gelaufen, da wo sie nach dem Willen Gottes hingehören. Das geistliche Feuer brennt in der Gemeinde Jesu weltweit. In die Gemeinde sind sie gegangen und dass sie dann ihre Erfahrungen ausgetauscht haben und auch andere angesteckt haben, das ist hier so für mich das Fazit. Ich kann ein bisschen verstehen, wie die sich gefühlt haben, als sie sich auf den Weg gemacht haben. Ich habe auch mal, also ziemlich im Anfang meines Glaubenslebens, ja, nicht so krass wie die natürlich, eine Abschiedssituation erlebt, die mein Glaubensleben auch irgendwie, ja, hier mit diesem Ereignis der Jünger nach Emmaus assoziiert, wo ich so traurig war und so auch geweint habe und irgendwie erschüttert war. Und da war eine Person, an die ich mich ein bisschen eng gehalten habe. Und plötzlich ist die dann nicht mehr da gewesen. Und das war so schwierig, wie überhaupt Abschiedssituationen eine große Hürde sind. Und wenn ich etwas hasse, dann sind das Abschiede. So richtige Abschiede, ne? Da hat es doch vor Jahren mal das Lied gegeben: Abschied ist ein scharfes Schwert. Ja, also für emotionale Leute wie mich vielleicht besonders. Manche sagen, ach, geh mit Gott, aber geh. Ne? Für mich war es schlimm. Ja, darum kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass man auf dem Weg nach Emmaus sein kann, geistlich gesehen, und dass man dann Hilfe braucht und aufgefangen wird und dass Gott das auch tut. Also Rezept von Jesus: brennendes Herz. Das brauchen wir. Und das möge Gott uns geben und mir zuallererst. Amen.